SRF 3.
Wallonien gibt den Widerstand nicht auf. Das EU-freie Handelsabkommen mit Kanada liegt damit auf Eis. Die Liberalen im Bistum Chur fordern Zeit. Sie wollen die Nachfolge des erzkonservativen Bischofs Huanda erst in ein paar Jahren regeln. Appenzell-Innerrhoden geht einen ungewöhnlichen Weg. Väter sollen länger, Mütter dafür weniger lang in den Mutterschaftsurlaub als geplant. Und das Wetter. Heute Nacht gibt es erste Regentropfen. Morgen regnet es dann verbreitet. Die Temperatur 14 Grad. Info 3 mit Karin Britsch. Sie bleiben dabei, die Wallonen. Der französischsprachige Teil im Süden von Belgien stemmt sich gegen das Freihandelsabkommen mit Kanada. Ein weiteres Krisentreffen ändert daran nichts. Damit kann das CETA-Abkommen am Donnerstag am EU-Treffen in Brüssel nicht unterschrieben werden. Denn alle EU-Länder müssen einverstanden sein. Frage jetzt an EU-Korrespondent Oliver Washington in Brüssel. War's das? Ist das Abkommen damit gescheitert?
Das kann man zum heutigen Zeitpunkt so noch nicht sagen. Die Wallonen sagen, dass sie nach wie vor Kritikpunkte haben, welche noch nicht zufriedenstellend berücksichtigt wurden. Und sie sagen auch, dass sie mehr Zeit brauchen, um das Ganze über die Bühne zu bringen. Einzelne wallonische Politiker haben deshalb die Idee lanciert, dass man sich Zeit nehmen könnte bis Ende Dezember. Gestorben also noch nicht, aber wir haben noch keine offizielle Reaktion seitens der EU-Kommission und auch seitens Kanada. Wie Sie nun auf dieses jetzt vor der Hand definitive Nein seitens der Wallonie reagieren?
Vieles ist jetzt noch etwas im Ungewissen, aber sicher ist, Europa scheint gelähmt.
Das ist so. Aktuell ist die EU gelähmt und viele in Brüssel betrachten das auch als großes Problem für die EU. Sie argumentieren, ein solch komplexes Gebilde kann nicht funktionieren, wenn eine einzelne Region eine Vetomacht hat und damit eben über die ganze EU entscheiden kann. Und das hat in den letzten Tagen dann auch zu erheblichen Spannungen geführt. Mit Schuldzuweisungen hüben und drüben, wer nun schuld an der ganzen Situation sein soll.
Also scheitert die EU nun letztlich daran, dass sie ihren Mitgliedstaaten das Recht gibt, mitzureden?
Also ob die EU daran scheitert, ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber es gibt in Brüssel viele, die das als großes Problem betrachten. Wie gesagt, der Chef der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament, beispielsweise Herbert Reul, er hat heute in der Bild-Zeitung Folgendes gesagt, ich zitiere, «Wenn Europa in der Welt bei Handelsverträgen handlungsfähig bleiben will, müssen wir die Beteiligung von Regionalparlamenten beenden.» Zitat Ende. Auf den ersten Blick scheint das logisch, aber meines Erachtens nur auf den ersten, weil was er eben auch sagt, wenn wir unsere Projekte nicht durchbringen, dann ändern wir die Spielregeln. Meines Erachtens wäre das sehr kontraproduktiv, wenn man aus Frustration über die aktuelle Situation entscheiden würde. Gut, dann ändern wir eben die Regeln, dann fragen wir die Menschen nicht mehr. Meines Erachtens wäre das die falsche Reaktion.
Welche Folgen hat denn nun diese ganze Geschichte für die EU als Ganzes?
Also das hängt wesentlich davon ab, wie es nun mit CETA weitergeht und welche Lehren daraus gezogen werden. Es besteht die Gefahr, dass die EU die Sorgen der Menschen zu wenig ernst nimmt, welche hinter diesem Protest stehen. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beispielsweise sagte am Freitag, also noch während die Verhandlungen auf Hochtouren liefen, da sagte er öffentlich nach dem Gipfeltreffen letzte Woche, er verstehe nicht, warum die Menschen beim Abkommen mit Kanada protestierten, aber bei einem ähnlichen Abkommen mit Vietnam eben nicht. Und er machte sich fast ein wenig lustig darüber. Und das zeigt meines Erachtens, dass er nicht bereit ist, sich wirklich die Sorgen der Menschen, die Proteste der Menschen auch anzuhören. Ich glaube aber, das müsste die EU und also sie müsste sozusagen besser auf die Menschen zugehen, sie müsste sich erklären, das wissen wir eigentlich schon lange, aber diese Episode jetzt mit dem Kanada-Abkommen ist meines Erachtens wirklich ein Exempel, welche aufzeigt, wo hier in diesem Bereich das Problem liegt.
Besten Dank. Das waren Einschätzungen von unserem EU-Korrespondenten Oliver Washington live aus Brüssel. Und von Brüssel geht's jetzt in die USA, wo Wahlkampfstrategen die Gesellschaft gern in Gruppen einteilen. Derzeit besonders umworben sind die sogenannten Millennials, die 20- bis 35-Jährigen, wie zum Beispiel Sam.
I wish there were more worthwhile candidates. It's pretty disappointing, I have to say.
Wieso die Millennials so skeptisch sind, was den nächsten US-Präsidenten angeht, dazu gleich mehr, zuerst aber zu den Nachrichten und zu Miriam Knecht.
Im Kanton Appenzell-Innerrhoden hat der Grosse Rat einem bezahlten Vaterschaftsurlaub von 5 Tagen für Kantonsangestellte zugestimmt, auf Kosten des Mutterschaftsurlaubs. Dieser wird nicht wie geplant von 14 auf 16 Wochen ausgebaut, wie der Kanton mitteilte. Der Beschluss gehört zu einer Teilrevision der Personalverordnung der Kantonsangestellten aus dem Jahr 1998. Im Kanton Wallis hat vor einer Viertelstunde die Erde gebebt. Das Beben sei nördlich von Sierre registriert worden und habe eine Stärke von 4,2 gehabt. Das teilt der Erdbebendienst an der ETH Zürich mit. Das Beben sei vermutlich in weiten Teilen der Schweiz verspürt worden. In der Nähe des Epizentrums seien bei dieser Stärke kleinere Schäden möglich. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer denkt über einen Rückzug als Parteichef nach. Er sei bereit, die Führung der CSU im nächsten Jahr abzugeben, sagt er gegenüber dem zweiten deutschen Fernsehen. Sein Nachfolger als Parteichef solle dann nach Berlin gehen. Die Partei bekäme damit mehr Durchschlagskraft in der Bundesregierung, begründete Seehofer seinen Plan. Der Basler Regierungsrat Baschi Dürr tritt nicht mehr zur Wahl um das Regierungspräsidium an. Der FDP-Politiker will sich im zweiten Wahlgang darauf konzentrieren, seinen Sitz in der Regierung zu verteidigen. Im ersten Wahlgang erreichte Dürr die nötige Stimmzahl nicht. Damit ist die Grüne Elisabeth Ackermann Favoritin für das Regierungspräsidium. Sie schaffte gestern bereits die Wahl in die Regierung. Wenn es um die Modalitäten des Brexit geht, sollen die Parlamente von Schottland, Wales und Nordirland nicht mitbestimmen können. Das hat Premierministerin Theresa May vor einem Treffen mit den Regierungschefs der drei Länder festgehalten. Die Entscheidungen der britischen Regierung müssten für ganz Großbritannien gelten, sagte May gemäß dem Sender BBC. May bot Schottland, Wales und Nordirland aber an, eng mit Minister David Davies zusammenzuarbeiten, der für die Brexit-Verhandlungen mit der EU zuständig ist. Schottland und Nordirland hatten sich im Juni gegen den Austritt ausgesprochen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.996 Punkten, minus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 0,807 gehandelt und der Dollar zu 99,28 Rappen.
Info 3 Abend.
Mit seinen erzkonservativen Ansichten und seiner Personalpolitik hat Bischof Vitus Wanda in den letzten Jahren für große Unruhe gesorgt im Bistum Chur. Nächsten April wird der umstrittene Bischof 75 und er muss zurücktreten. Diese Gelegenheit wollen die liberalen Kräfte im Bistum Chur nutzen. Sie wollen zuerst die Wogen glätten, bevor ein Nachfolger für Vitus Wanda ernannt wird. Deshalb schlagen sie eine ungewöhnliche Idee vor. Das Bistum Chur soll quasi von Rom aus zwangsverwaltet werden. Christoph Brunner.
Schon der frühere Zürcher Weihbischof Peter Henrici hat sich im Sommer für die Idee stark gemacht. Statt eines neuen Bischofs soll der Papst einen Administrator für das Bistum Chur ernennen. Dieser soll während mehrerer Jahre das Bistum leiten, vermitteln, die Wogen glätten, nach 10 turbulenten Jahren unter Bischof Wunder. Auch der Urschweizer Generalvikar Martin Kopp hat sich heute in einem Interview mit dem Tagesanzeiger für diese Lösung ausgesprochen. Die Vertrauensbasis im Bistum Chur sei zerstört, sagt Kopp.
Das muss ändern. Es muss wirklich ein neues Vertrauen aufgebaut werden. Und das kann nur durch eine Person, die von außen kommt, die bestimmt wird durch den Papst selber, geschehen.
Der Ruf nach einem päpstlichen Administrator für das Bistum Chur werde unterstützt von vielen Geistlichen und Gläubigen, so Martin Kopp weiter. Das bestätigt auch Arnold Landwing, Sprecher des Generalvikariats Zürich, das ebenfalls zum Bistum Chur gehört. Eine solche Auszeit wäre eine gute Gelegenheit für das zerstrittene Bistum, findet er.
Der Vorteil wäre, dass er sicher den Auftrag hätte, für eine Befriedung zu sorgen, und es wäre eine Zeit zur Verfügung, in der er eine neue Wahl eines Bischofs vorbereiten könnte in aller Ruhe, ohne Zeitdruck.
So könnte ein Nachfolger für Bischof Wunder gefunden werden, der offener ist und von der Kirchenbasis besser akzeptiert wird. Benno Schnüriger, als Präsident des Zürcher Synodalrats, quasi der höchste Zürcher Katholik, denkt sogar noch einen Schritt weiter. Mit einem päpstlichen Administrator statt eines neuen Bischofs könnte auch gleich noch die alte Forderung nach einem eigenständigen Bistum Zürich besprochen werden, hofft er.
Das wäre auch eine Variante, eine Möglichkeit, dass man einmal die Bistumsterritorialfrage auch so klären könnte für den neuen Bischof dann.
Es gibt also viele Ideen, wie es im Bistum Chur nach dem Rücktritt von Bischof Wunder in einem halben Jahr weitergehen soll. Die Bistumsleitung selbst wollte die Ideen heute nicht kommentieren. Und es ist auch fraglich, wie sie in Rom ankommen. Denn am Ende entscheidet immer noch der Papst, welcher Hirte seine Schäfchen zwischen Zürich und Graubünden behütet und führt.
Info 3 Abend.
Jetzt reden wir über die Millennials, also über die 20- bis 35-Jährigen. In den USA sind sie inzwischen die größte Bevölkerungsgruppe. Kein Wunder, sind die Millennials im Vorfeld der Präsidentenwahl eine begehrte Gruppe und werden von beiden Kandidaten entsprechend umgarnt. Beat Zoltemann hat eine Gruppe junger Menschen getroffen und er stieß dabei auf viel Skepsis und Enttäuschung.
I'll say what I wouldn't give for a normal election. You know, what I wouldn't give, I would love to have a regular election, voting for the first time.
Was würde ich nicht geben für eine stinklangweilige Wahl? Vor allem auch, weil ich zum ersten Mal mitmache, klagt der 20-jährige Drew Danaher. Statt über wichtige Themen zu diskutieren, würden sich die Kandidaten eine Schlammschlacht liefern und über Nebensächlichkeiten streiten. Drew wird seine Stimme Hillary Clinton geben, weil sie das kleinere von zwei Übeln sei. Das kleinere von zwei Übeln. Nach diesem Prinzip hat sich auch die 21-jährige Maeve Alsop entschieden. Bernie Sanders, ihre erste Wahl, ist ausgeschieden. Donald Trump sei keine Option, da bleibe nur Clinton. Allerdings mit viel Vorbehalten.
The Secretary Clinton has really struggled with is being genuine and coming across as open, likable and approachable.
Clinton habe Mühe, echt, liebenswert und zugänglich zu sein oder wenigstens so zu wirken. Dass Clinton zu Wall Street Bankern andere Dinge sagt als zu den Wählern, überrasche sie nicht, sagt Maeve. Das hätten Trump und Sanders Fans ja immer schon vermutet. Aber eben, sie werde die Nase zuhalten und Clinton dennoch die Stimme geben. Der 21-jährige Sam Finneran kann sich nicht mal dazu überwinden. Meine Vorbehalte sind zu groß, als dass ich mich für das kleinere der beiden Übel entscheiden könnte, sagt er. Sam wird deshalb Gary Johnson wählen, den Kandidaten der Libertären Partei. Er kommt je nach Umfragen auf 5-8%, ist also chancenlos. Eine verlorene Stimme? Ein Vorwurf, den Sam oft zu hören bekommt. Er sagt:
The message that can be sent by a substantial portion of the electorate casting ballots for an alternative that breaks out of the deeply polarizing two-party system, I think is the more valuable contribution in this case.
Ich will ein Zeichen setzen, nämlich, dass es so nicht weitergeht und wir aus dem polarisierten Zwei-Parteien-System ausbrechen müssen. Alex Fried ist Republikaner, doch mit Trump kann der 20-Jährige nichts anfangen, mit Clinton noch viel weniger. Er bleibt am Wahltag zu Hause und macht sich Sorgen darüber, was am Tag nach der Wahl ist.
If he loses, then you're going to see at least 30% of the population.
Falls Trump verliert, denken etwa 30% der Wähler, dass die Wahl ein abgekartetes Spiel war. Falls er gewinnt und nach all dem, was Trump im Wahlkampf gesagt hat, können wir da noch das Zentrum der freien Welt sein?
The face of the free world. And I think America's the toughest thing in the election is going to be after the election and the identity crisis that's going to come with it.
Diese Wahl wird unser Land in eine Identitätskrise stürzen und da wieder rauszukommen, wird sehr schwierig werden, befürchtet Millennial Alex.
Info 3, die Nachrichtensendung mit Einordnungen, Redaktion heute Nina Gigax und Karin Blitsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.